Guten Morgen, auch von mir. Ich habe euch heute zu Beginn der Predigt eine fiktive Anzeige mitgebracht von einem Jerusalemer Nachrichtenportal mit einem Artikel, der so in etwa hätte lauten können nach den Tagen der Tempelreinigung. Ich lese mal vor, 16. Nisan, Titel, Übertitel, Aufruhr im Herzen Jerusalems. Was war denn das? Kürzlich ereigneten sich außergewöhnliche Ereignisse im Tempelbezirk. Eine Vielzahl von Menschen strömte nach Jerusalem, um dort das alljährliche Passafest zu feiern. Wie jedes Jahr ist der ganze Tempelbezirk übersät mit jüdischgläubiger Bevölkerung, die aus allen Teilen des Landes und vielen umliegenden Ländern zum Tempel nach Jerusalem pilgern. Aber dieses Jahr kam es zu besonderen Ereignissen, in denen ein Nazarener mit einer Peitsche aus Stricken um sich schlug und das gesamte Geschäft der Händler zerstörte. Das ganze Volk ist in Aufruhr wegen dieses Mannes und selbst jüdische Experten sind sich uneinig in der Frage, wer ist dieser Mann? Und was bewegt ihn dazu, den ganzen Tempelbezirk in solche Unruhe zu versetzen? Das sind die Fragen, die uns heute Morgen beschäftigen sollen. Was geht da vor sich? Wer ist dieser Mann und warum greift er so hart durch in dieser Tempelreinigung? Und ich habe heute Morgen die Predigt betitelt mit dem Titel Aufruhr im Herzen Jerusalems. Aufruhr im Herzen Jerusalems. Und wir schauen zusammen in Johannes 2, die Verse 13 bis 25. Und ich lese uns diesen Text. Johannes 2, die Verse 13 bis 25. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen, Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger gedachten daran, dass das geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Vergangene Woche sind wir in Johannes 2 eingestiegen und haben uns dieses erste Zeichen Jesu angesehen. Und dieses Zeichen auf dieser Hochzeit zu Kana, das war ein Zeichen, ein Wunder, was nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen eigentlich verhältnismäßig mitbekommen hat. Nämlich seine Mutter und seine Brüder und ein paar von diesen neu gewonnenen Jüngern, die dann schon mit ihm unterwegs waren. Und dann diese geladene Hochzeitsgesellschaft. Und Jesus tat dieses Wunder, wir haben es letzte Woche gesehen, er machte Wasser zu Wein. Und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 11, und die Jünger glaubten an ihn. Und nach diesem Ereignis lesen wir in Kapitel 2, Vers 12, dass Jesus ein paar Tage mit seiner Mutter und mit seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum gegangen ist, liegt am See Genezareth oben. Und dann kam die Zeit des Passafestes. Und als sich das so näherte, ging Jesus von Kapernaum, also im Norden eher von Israel, im See Genezareth, hinab nach Jerusalem. Jerusalem lag so ungefähr 120, 130 Kilometer Luftlinie entfernt von Kapernaum. Und das war erstmal nichts Ungewöhnliches, dass er dort hingegangen ist, weil die Juden machten das üblicherweise so, dass sie zum Passafest nach Jerusalem gingen. Und auch von Jesus erfahren wir schon in Lukas 2, Vers 41 fortfolgende, dass er mit 12 Jahren bereits in Jerusalem auf diesem Fest war und auch seine Eltern Jahr für Jahr zum Passafest nach Jerusalem gingen. Also war es nichts Ungewöhnliches. Wir erfahren Lukas 2 auch von Jesus schon in seinen Kindheitsjahren mit 12, dass er dann im Tempel saß und mit den Lehrern Israels damals geredet hat und sich alle gewundert haben, die ihn gehört haben. Und dann heißt es in Lukas 2, Vers 49, wie Jesus inmitten des Tempels ist, dort spricht er mit seinen Eltern mit 12 Jahren und sagt dort, schon wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Also da haben wir ein erstes Anzeichen, dass Jesus schon vom Haus seines Vaters in Bezug auf den Tempel spricht. Nun ist es nichts Besonderes, dass er nach Jerusalem hinaufgegangen ist, wie ich schon gesagt habe. Und auch der Tempel war Jesus dementsprechend absolut nicht fremd. Und trotzdem haben wir mit dem Tempelbesuch, den wir uns heute anschauen wollen, haben wir etwas ganz Besonderes, weil Jesus sich in diesem Moment, bei diesem Tempelbesuch, das erste Mal öffentlich zu erkennen gab. Und so sehen wir, Jesus tritt an die Öffentlichkeit und es sind drei Dinge heute Morgen, die wir uns anschauen wollen, die mit diesem öffentlichen Auftreten verbunden waren. Und das erste ist, Jesus tritt an die Öffentlichkeit mit heiligem Eifer. Verse 13 bis 17, das wird ein bisschen ausführlicherer Punkt. Jesus tritt an die Öffentlichkeit mit heiligem Eifer. In Vers 13 lesen wir, dass das Passafest der Juden also nahe war. Und wir haben dieses Passafest immer wieder schon erwähnt, zuletzt auch sehr intensiv in unserer Predigtreihe über das zweite Buch Mose. Und nochmal ganz kurz zur Erinnerung, der Hintergrund von diesem Passafest, also das Passafest sollte Jahr für Jahr von den Juden gefeiert werden und es diente zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, wo das Volk Israel ausgezogen ist. Und bei diesem Auszug, 2. Mose 12 kann man das nachlesen, bei diesem ersten Auszug sollte ein einjähriges, männliches, fehlerloses Lamm pro Haus geschlachtet werden und die Türpfosten sollten mit Blut von diesem Lamm eingestrichen werden, auch die Oberschwelle. Und der Sinn von dem Ganzen war dann, dass wenn das Blut an den Türpfosten war, dass die Israeliten vor dem Gericht Gottes verschont blieben. Wie gesagt, in 2. Mose 12 nachzulesen. Das war das erste Passa-Ereignis, könnte man sagen. Und dann Jahr für Jahr waren die Juden aufgefordert, sich an dieses identitätsstiftende Rettungsereignis wieder zu erinnern und Jahr für Jahr wieder ein männliches, einjähriges, fehlerloses Lamm zu schlachten und in diesem Fest also an Gottes Wirken zu gedenken. Geschlachtet und geopfert zum Passafest wurde im Tempel. So hat Gott das angeordnet. Also war es so, dass eine Vielzahl von Leuten, Juden aus dem ganzen Land Israel und auch darüber hinaus, dann nach Jerusalem kamen und einfach dort dieses Fest gefeiert haben. Und so heißt es auch über Jesus, dass er hinaufging nach Jerusalem. Diese Formulierung, dass er hinaufging, hat damit zu tun, sehr wahrscheinlich einfach, dass Jerusalem etwa 800 Meter über dem Meeresspiegel lag, dass man also dort tatsächlich hinaufgehen musste. Und wir erinnern uns daran, dass wir in Johannes 1, Vers 29 diese bekannten Worte hatten über Jesus: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das haben wir vor 3 Wochen, glaube ich, uns näher angeschaut. Und nun ist es so, nun kommt Jesus, das einzig wahre Lamm Gottes, zum Passafest inmitten dieser Schlachtzeremonie von diesen ganzen Lämmern hinein. Und es macht deutlich, die Zeit ist angebrochen, dass dieses alte Rettungsereignis aus dem 2. Buch Mose abgelöst wird und ein noch viel größeres und bleibendes, ewig bleibendes Rettungsereignis eingeführt wird, nämlich die Rettung von Sünden durch Jesus Christus, durch das Lamm Gottes. Mit anderen Worten, Jesus, das wahre Passalamm, steht erstmalig offenkundig jetzt auf dem Passafest und beginnt das Alte abzulösen. Und 3 Jahre später ist er wieder im Prinzip dort in Jerusalem und sie feiern wieder dieses Passafest und er wird dort festgenommen und er wird dort dann geschlachtet. Aber hier beginnt also seine Wirkungszeit, seine öffentliche Wirkungszeit. Und nun müssen wir uns das vorstellen, ja, wie Jesus an diesen Ort kommt, den er dann in Vers 16 später auch als das Haus seines Vaters bezeichnet, in diesen Tempel. Und dieser Tempel war eigentlich im Alten Testament der Wohnort Gottes. Und in 1. Könige 8 lesen wir, wie dieser Tempel, der salomonische Tempel, das erste Mal eingeführt wird, so richtig. Und dann heißt es in 1. Könige 8, Vers 11, in der zweiten Hälfte, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Nun könnte man diese Situation hier so beschreiben, ja? Also Gott selbst, in Form von Jesus, Gott selbst steht nun an dem Ort, an dem er eigentlich angebetet werden soll und wo er eigentlich unter seinem Volk wohnen soll. Und was findet er stattdessen vor? Vers 14, und er fand im Tempel die Ochsen, Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Das ist also aus dem Haus des Herrn geworden, ein Umschlagsplatz für Geschäfte. Ein Ort, wo nicht mehr ausschließlich Gott angebetet wurde, sondern an dem sich Menschen bereichert haben und ihr Unwesen getrieben haben. Und das war ein Ort, also, wo sich mancher cleverer Verkäufer aufgestellt hat jetzt. Diese Verkäufer, die hier beschrieben sind, die waren sehr wahrscheinlich hier im Vorhof der Heiden stationiert. Was geht das hier? Genau. Hier sieht man das, ganz am Rand also. Das heißt, sie saßen so oder waren so ringsrum um den Tempel positioniert und dort hatten sie also das Geschäftsmodell, was sie sich so überlegt hatten. Und das Geschäftsmodell sah folgendermaßen aus. Da waren ja viele weit angereiste Menschen und die konnten natürlich, je nachdem, wo die herkamen, nicht alle ihre Opfertiere mitbringen nach Jerusalem. Und dementsprechend war das am einfachsten, dann, dass sie gleich vor Ort einfach die Opfertiere kaufen konnten. Und genau das war natürlich die perfekte Gelegenheit für den cleveren Geschäftsmann, der sich daran bereichern konnte. Und so war es dann so, ne? Die stellten sich einfach da an den Tempelbezirk, sehr wahrscheinlich da in diesem Vorhof der Heiden, stellten sie sich auf und dann hatten sie ihre Tiere dabei und verkauften die und wir würden sagen, die gingen weg wie warme Semmel. Nun ist hier die Rede auch von Taubenverkäufern und Tauben waren die Opfer von armen Leuten. Also wenn jemand sich das nicht leisten konnte, die sonstigen Opfer, die so gefordert waren, zu bringen, dann konnte er ersatzweise auch Taubenopfer bringen. Das ist der Hintergrund davon. Und dann lesen wir noch von den Wechslern. Und das hat den Hintergrund, dass die Juden Tempelsteuer entrichten sollten. Und sie kamen ja, wie gesagt, von überall her. Und dementsprechend hatten viele von ihnen nicht die passende Währung, um diese Tempelsteuer zu entrichten, sodass sie Geld wechseln mussten. Und das war natürlich gefundenes Fressen für dieses Volk der Wechsler, die dann den Wechselkurs bestimmt haben, teure Gebühren auferlegt haben und sich selbst im Prinzip so bereichert haben, den anderen das Geld aus der Tasche gezogen haben. Wer schon im Ausland war und darauf angewiesen war, dort irgendwo Geld zu wechseln, der weiß, wie hilflos man dem manchmal ausgeliefert sein kann, wenn der Wechselkurs hoch angesetzt wird. Also es ging hier im Tempel zu wie auf einem Basar. Und umso weniger sollte es uns in dieser Situation erschüttern, wie Jesus dann ab Vers 15 reagiert. Wenn es weiter heißt, über Jesus, und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen, und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Eine krasse Szene, Jesus greift ziemlich rabiat und konsequent durch hier und wahrscheinlich eine Szene, die das Bild von Jesus bei dem einen oder anderen ganz schön herausfordert. Wir kennen Jesus ja so in dieser Form eher nicht, so zu seinen Lebzeiten. Sondern wir haben immer eher so dieses, er ist Liebe und Barmherzigkeit und er nimmt sich jeder armen Seele an und so. Tut er auch. Aber, und ich glaube auch, wenn wir das Leben Jesu anschauen, dann sehen wir auch in erster Linie diese Eigenschaften eher, wie Liebe und Barmherzigkeit und so. Und jetzt nicht so viel vergleichbare Situationen, wo der Zorn Gottes in Erscheinung tritt. Und es wäre, glaube ich, auch an dieser Stelle mal interessant, rumzufragen, habe ich so gedacht. Ne? Wenn wir zusammentragen müssten und überlegen müssten, wo tritt denn der Zorn Gottes, wo ist denn der Zorn Jesu sichtbar in seinem Leben? Es wäre interessant, da mal zusammenzutragen, was uns so einfallen würde. Das heißt, Zorn ist mit Sicherheit nicht die primärste Eigenschaft von Jesus, die wir so in seinem Leben sehen zumindest. Aber wir erinnern uns daran, das hatten wir schon im Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 18, dass es da hieß, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und wir sehen das immer wieder im Johannesevangelium. Zum Beispiel sagt Jesus in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und immer wieder diesen Gedanken. Ja? Also gerade im Johannesevangelium sehr deutlich, Jesus selbst ist Gott, hatten wir ganz am Anfang in der ersten Predigt in Johannes 1, aber er stellt auch Gott vollumfänglich in seinen Wesenseigenschaften dar. Und nun werden die meisten von uns mit dem Begriff Zorn Gottes ein bisschen mehr anfangen können oder es wird ihnen geläufiger sein als Zorn Jesu. Aber nichtsdestotrotz ist Jesus zornig und offenbart uns auch, zeigt uns auch den Zorn Gottes. Nun ist es so, wenn wir über das Wort Zorn nachdenken, dann bringen wir damit eigentlich gleich Sünde in Verbindung. Und das ist in den allermeisten Fällen auch berechtigterweise der Fall, wenn es um uns geht, weil wir uns fast immer versündigen vor Gott, wenn wir zornig sind. Aber wie ist das hier bei Jesus jetzt? Sündigt er an dieser Stelle? Oder geht er vielleicht ein bisschen zu weit in seinem Zorn? Ich meine, wenn wir uns das so anschauen hier, ne, der packt die ja nicht gerade mit Samthandschuhen an hier, sondern der greift wirklich rabiat durch, der nimmt sich eine Geißel oder macht sich eine Geißel, man könnte es auch übersetzen mit Peitsche, und treibt dann dort die Menschen wie auch die Tiere konsequent raus und zudem wirft er diese Tische um, also da ging schon richtig was ab. Nun ist die Frage, die wir uns beim Thema Zorn stellen müssen, die Frage, was steckt denn hinter dem Zorn? Und damit verbunden eigentlich die Frage, ist es berechtigt, dass jemand zornig ist? Und die Antwort auf diese Frage, bezogen auf Jesus hier an dieser Stelle, ist ja, es ist absolut berechtigt, dass er zornig ist. Warum? Sie haben das Haus seines Vaters und letztendlich sein eigenes Haus zu einem Kaufhaus gemacht, so heißt es ja hier. Das heißt, sie erdreisten sich, ihre Geschäfte dort zu verfolgen, sie erdreisten sich zu bereichern, wo eigentlich Gott ausschließlich angebetet werden sollte. Sie machen den heiligen Tempel Gottes zu einem Ort ihrer eigenen sündhaften Begierde. Sie verunehren Gott, sie tasten seine Heiligkeit an, seine Ehre. Und das ist eine Tatsache, die geht durch die ganze Bibel hindurch eigentlich und wird klar, zusammengefasst in Jesaja 42, Vers 8, wo Gott selbst gesagt hat, und wie gesagt, das ist ein Gedanke, der zieht sich überall durch die Bibel hindurch, ich bin Jahwe, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das heißt, wenn es um seine eigene Ehre geht, dann macht Gott keinerlei Abstriche. Und genau das ist der Hintergrund von Jesu absolut berechtigtem heiligen Zorn an dieser Stelle. Er eifert im heiligen Zorn um die Ehre seines Vaters. Und das macht Jesus deutlich, immer wieder in seinem Leben, zum Beispiel in Johannes 8, Vers 49, dass er selbst sagt, ich ehre meinen Vater. Also die Ehre Gottes zu suchen, war sowohl im Leben wie auch im Sterben die höchste Bestimmung, die Jesus hatte. Eine ganz klare Ausrichtung. Und genau aus diesem Grund kann er nicht einfach zusehen, wie Menschen das Haus seines Vaters offensichtlich verunstalten und die Ehre Gottes angetastet wird. Nun ist es interessant, dass wir von zwei Tempelreinigungen eigentlich in der Bibel erfahren. Die erste ist die, die wir hier sehen, und das ist die Tempelreinigung, die zu Beginn von Jesu öffentlichem Dienst und Wirken stattfindet. Und dann sehen wir eine zweite, die kurz vor dem Ende seines öffentlichen Wirkens und vor seiner Kreuzigung stattfindet. Kann man zum Beispiel nachlesen in Matthäus 21, Vers 12 bis 17. Das heißt, wir haben zwei Tempelreinigungen und gewissermaßen ist sein öffentliches Wirken eingerahmt von diesen zwei Tempelreinigungen. Hier in Johannes 2 und dann in Matthäus 21. Wir sehen im Leben von Jesus, also wie er im heiligen Eifer für Gott streitet und wie er durchaus auch heiligen Zorn an den Tag legt und das zum Ausdruck kommt. Und das ist gar nicht so leicht, ne? Also dieser Gedanke für uns irgendwie zu fassen. Aber wir sehen es im Leben von Jesus. Und ich habe einen ganz interessanten Blogartikel diese Woche dazu gelesen von Christopher Ash. Und er schreibt in seinem Blogartikel drei Dinge, die Jesus zornig machen. Und die habe ich uns mal mitgebracht. Drei Dinge, die Jesus zornig machen. Das erste, was er sagt, ist, Jesus ist zornig über Hartherzigkeit. Und ich habe jeweils Bibelstellen dahinter geschrieben, woraus er das begründet. Markus 3, Vers 5 wäre das hier. Das ist die Stelle, wo die Pharisäer zusammen sind mit Jesus am Sabbat. Und dann ist da der Mann mit der verdorrten Hand und Jesus will ihn heilen. Und die Pharisäer, die dort sind, die haben überhaupt kein Mitleid mit dem Mann und wollen Jesus eigentlich auf die Probe stellen. Und da heißt es also, Jesus blickte sie an mit Zorn. Jesus ist zornig über Hartherzigkeit, erstens. Zweitens, Jesus wird zornig, wenn die Ehre seines Vaters angetastet wird. Das ist das, was wir hier in Johannes 2, Vers 13 bis 17 lesen. Und das Dritte, Jesus ist zornig über Sünde und Tod. Und das sehen wir in Johannes 11, Vers 33 und 38. Kommen wir noch hin. Ein bisschen eine nicht ganz so deutliche Stelle, aber wir werden sie uns näher anschauen, dann, wenn wir da sind in der Predigtreihe. Jesus ist zornig über Sünde, sieht man auch dann zum Beispiel im Gericht dann eines Tages in Offenbarung 6, wo der Zorn des Lammes beschrieben ist. Also das sind drei Dinge, über die Jesus zornig ist. Hartherzigkeit, Verunehrung von Gott und Sünde. Und das sind drei Dinge, die bis heute Dinge sind, die den Zorn Gottes über Menschen bringen. Das sind Dinge, die Gott auch in unserem Leben nicht einfach ignorieren wird. Und das weder bei Gläubigen noch bei Ungläubigen. Allerdings wird Gott in dieser Hinsicht mit Gläubigen, mit seinen Kindern, anders verfahren als mit Ungläubigen, als mit Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören, die noch nicht an ihn glauben. Weil wenn seine Kinder hartherzig sind, ihn verunehren und bewusst in Sünde leben, dann wird Gott sie erziehen. Oder mit einem anderen Wort, züchtigen. So heißt es in Offenbarung 3, Vers 19 zum Beispiel oder Hebräer 12, Vers 6. Da wird das deutlich. Dann wird der Vater seine Kinder auch mal hart anfassen, aber nicht aus dem Motiv des Zorns, sondern aus dem Motiv der Liebe. Weil den Zorn Gottes, den hat Jesus für seine Kinder vollumfänglich bereits getragen. Wenn auf der anderen Seite ein Mensch nicht an Jesus als seinen Herrn und Retter glaubt, dann wird er eines Tages von Gott in seinem Zorn gerichtet werden. Und die Bibel sagt uns das deutlich, Johannes 3, Vers 36, also ein Kapitel später nur, wo wir in zwei Wochen auch hinkommen werden, da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also wenn du kein Christ bist, dann ist das wichtig für dich, was hier steht, weil die einzige Möglichkeit, dem Zorn Gottes zu entfliehen, zu entkommen, besteht darin, an Jesus zu glauben. Steht darin, ihm dein Leben anzuvertrauen besteht darin anzunehmen, dass er den Zorn für dich am Kreuz getragen hat. Wir kommen da gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, wo auch immer wir uns einordnen, egal ob wir entschiedene Christen sind oder noch keine Christen sind, wir sollten niemals leichtfertig mit Sünde umgehen, niemals unser Herz gegenüber Gott hart machen und niemals die Ehre Gottes in irgendeiner Art und Weise antasten. Nun ist es natürlich spannend für uns als Christen auch in der Fragestellung, wie ist es denn mit dem Thema heiliger Zorn eigentlich bei uns? Also wir kennen aus unserem Leben ja größtenteils sündigen Zorn und trotzdem wollen wir an dieser Stelle was lernen, was auch für uns von Relevanz ist. Wir wollen das lernen von Jesus über heiligen Zorn. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich überlegt, also wo im Leben Jesu treten denn der Zorn irgendwo so hervor? Das, was ich eben schon gesagt habe, wenn wir es zusammentragen würden, ich habe auch so ein bisschen überlegt. Und ich habe eigentlich gedacht, mir ist keine Situation eingefallen, in der Jesus im Zorn reagiert hat, weil ihm selbst Unrecht getan wurde. Und das ist so exemplarisch für uns, ne? Wenn wir zornig sind, dann geht es uns ganz oft darum, dass wir in irgendeiner Art und Weise unser Recht bekommen. Wir haben diesen selbstsüchtigen Zorn. Aber der Zorn Jesu, dieser heilige Zorn und Eifer, der hat sich immer dann manifestiert, wenn es um andere ging, wenn anderen Unrecht getan wurde. Also entweder Gott selbst in seiner Ehre, wie wir es hier sehen, oder auch irgendwelchen Menschen. Und das ist ein guter Grundsatz für uns, wenn es ums Thema Zorn geht. Also wenn es mir ausschließlich um die Ehre Gottes oder um die Ungerechtigkeit geht, die einem anderen, meinem Nächsten widerfährt, dann kann es auch bei uns eine Form von heiligem Zorn geben. Allerdings sollte ich mich dabei niemals als letztgültiger Richter aufspielen und ich habe auch niemals das Recht, selbst Rache zu üben und das an den Tag zu legen, sondern das habe ich Gott zu überlassen. Das heißt, ich bin niemals berechtigt, mich selbst gegenüber jemandem zu versündigen, nur weil er irgendwo Unrecht tut oder weil er sich irgendwo versündigt hat. Also da ist eine ganz klare Grenze und das ist auch eine Problematik, weil wir als sündige Menschen ganz schnell dahin kommen, dass wir das vermischen. Ja? Diesen heiligen Zorn, der vielleicht auch irgendwie richtig motiviert ist, aus Gerechtigkeit sogar motiviert ist, aber wo unser sündiger Zorn sich so leicht mit vermischt. Und Paulus fordert uns in Epheser 4, Vers 26 und 27 dazu auf und bringt das so zusammen. Er sagt, Epheser 4, Vers 26 und 27, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Hier stehen im Griechischen in diesen zwei Versen stehen vier Imperative, also vier Aufforderungen. Und die erste Aufforderung, die hier steht, heißt zürnet. Die zweite, sündigt nicht. Die dritte, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und die vierte, gebt dem Teufel keinen Raum. Und am erstaunlichsten ist wahrscheinlich diese erste Aufforderung, die uns nicht so geläufig ist, nämlich diese Aufforderung, zürnet. Also wir sind aufgerufen zu zürnen, zornig zu sein, und zwar in der richtigen Hinsicht. Aber gleichzeitig sollen wir uns dabei nicht versündigen, das sagt Paulus uns hier, und wir sollen auch nicht in unserem Zorn stecken bleiben, da drin verharren. Das heißt, der allererste Ansatzpunkt für gottgewollten Zorn in unserem Leben, und das gibt es, ist der Zorn über unsere eigene Sünde und über unsere eigene Hartherzigkeit. Ja, in der Form sind wir aufgefordert, zornig zu sein. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen verkehrten Mund, das hasse ich. Und ich hoffe, dass wir das kennen aus unserem Leben als Christen, diese Abneigung, diesen Hass gegenüber unserer eigenen Sünde. Dass wir das hassen, was Gott hasst. Und zornig sind auf die Sünde in unserem eigenen Leben und dementsprechend auch entschlossen, der Sünde den Kampf ansagen, wenn wir merken, sie will sich breit machen. Gerade in dieser Hinsicht wollen wir heiligen Zorn und auch Eifer heute Morgen mitnehmen, ja, und das auch auf unser Leben so anwenden und wir merken, wir sind lasch geworden, eine neue Kampfansage an die Sünde zu machen. In dieser Art und Weise richtig zornig zu sein. Gewissermaßen wie eine Tempelreinigung an uns selbst zu vollziehen. Die Bibel spricht davon, 1. Korinther 6, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Könnte man sogar auch noch dahingehend übertragen. Darüber hinaus gibt es mit Sicherheit eine ganze Reihe von weiteren Anwendungsfeldern auch, wo dieses Thema heiliger Zorn in unserem Leben zum Tragen kommen kann und wo das irgendwie eine Relevanz hat. Aber wir sollten dabei, gerade wenn es auch um andere geht, immer auf der Hut sein, dass wir uns nicht selbst versündigen. Und ich gebe euch das mit in die Hauskreise, da könnt ihr das ein bisschen weiter vertiefen noch. Bei Jesus selbst war es so, dass er sich niemals versündigt hat in seinem Zorn. Und trotzdem war er voller Eifer für den Herrn. Und so dachten seine Jünger in dieser Begebenheit, wie sie das so erlebt haben, ein Psalmwort aus Psalm 69, Vers 10. Und davon lesen wir in Vers 17, wo es heißt, seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Wie gesagt, Zitat aus Psalm 69, Vers 10. Und in diesem Psalm 69 ist David eigentlich der, der für das Haus des Herrn eifert. Aber David ist nur eine Vorschattierung von Jesus, der mit noch viel heiligerem Eifer und noch mit viel größerer Vehemenz die Ehre Gottes gesucht hat. Und mitunter deshalb hat das dazu geführt, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten ihn töten wollten. Also es war ein Grund nach der zweiten Tempelreinigung, Markus 11, Vers 18 kann man das nachvollziehen, war ein Grund, warum sie ihn dann töten wollten, ja, weil er so vehement da durchgegriffen hat, weil er so eifrig war für das Haus Gottes. Und letztendlich war es dann sogar so, dass Jesus aufgrund dieses heiligen Eifers ganz verzehrt wurde. Das heißt also letztendlich, dass er aufgrund seines Eifers sogar ganz ums Leben gekommen ist, weil Menschen ihn umgebracht haben. Das ist also die Entschlossenheit und die Kompromisslosigkeit, mit der Jesus an die Öffentlichkeit getreten ist. Und dann kommen wir zu einem zweiten Punkt, was wir sehen. Jesus tritt an die Öffentlichkeit mit göttlicher Prophezeiung, Vers 18 bis 22. Während seine Jünger sich an diese Aussage aus Psalm 69, Vers 10 erinnert haben, haben die Juden, und möglicherweise sind hier auch führende Juden gemeint, eine ganz andere Anfrage an Jesus gehabt. Und zwar in Vers 18, dass sie fragen, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Also anders ausgedrückt, wir haben das jetzt hier gesehen, alles wahrgenommen, was berechtigt dann dich denn dazu, so etwas zu tun? Und wer gibt dir die Berechtigung? Die Juden haben immer wieder Zeichen gefordert, das sehen wir an verschiedenen Stellen in der Bibel, auch im Johannesevangelium. Und auch hier an dieser Stelle, ja, sie fordern ein Zeichen. Interessanterweise, finde ich, ist hier festzustellen, dass sie Jesus nicht gleich festnehmen und abführen. Könnte man ja eigentlich denken, dass sie das tun. Ne? Es war ja eine Anmaßung, was er da getan hat, so einen Aufstand zu machen. Aber sie lassen ihn erstmal in Ruhe. Und das könnte drei Gründe gehabt haben. Erster Grund, möglicher Grund, sie erkannten tatsächlich, dass Jesus im Recht war, als er diese Tempelreinigung vollzogen hat und dass sie sich tatsächlich versündigt haben. Scheint so. Zweiter Grund könnte gewesen sein, sie wussten nicht wirklich, wer dieser Jesus war und sie waren erstmal nur fragend und irgendwie auch vorsichtig. Und dritter Grund, es gab, also möglicher Grund, ja, es gab in Malachi 3, Vers 1 bis 3 eine Prophezeiung, die mit dem Tempel zu tun hatte und die noch nicht in Erfüllung gegangen war. Und diese Stelle habe ich dabei, Malachi 3, Vers 1 bis 3, kommt uns ein bisschen bekannt vor, hatten wir schon vor 3 Wochen, glaube ich. Da heißt es, siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir herbereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dieser Vers 1 hier, in Malachi 3, mit diesem Boten und dem Wegbereiter, das kommt uns vielleicht bekannt vor, für die, die die Predigten gehört haben in den letzten Wochen. Das haben wir gesehen in Johannes 1, dass das in Erfüllung gegangen ist, in Johannes dem Täufer, dieser Bote, der da war, dieser Wegbereiter. Aber darüber hinaus heißt es dann hier, unmittelbar danach, dass der Herr selbst plötzlich zu seinem Tempel kommt und dass er Reinigung vornehmen wird. Es ist also sehr gut denkbar, dass hier diese Juden diese Prophezeiung im Hinterkopf hatten, als das so stattgefunden hat und dass sie das auch erstmal in so eine Zurückhaltung versetzte. Weil das war ja interessant, ne? Also da war diese komische, mysteriöse Gestalt von Johannes dem Täufer in Erscheinung getreten und jetzt unmittelbar danach diese Tempelreinigung, und das war ja erstmal äußerst beachtlich. Also fordern sie ein Zeichen, um zu wissen, was ist es mit diesem Jesus, aber Jesus gibt ihnen nicht ein unmittelbares Zeichen, sondern wir lesen weiter in Vers 19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Eine Aussage, die Jesus hier macht, womit erstmal wahrscheinlich keiner gerechnet hätte und in dem Moment auch sehr unverständlich war, was damit wohl gemeint sein soll. Jetzt denken wir uns noch mal kurz in diese Situation hinein. Also Jesus steht dort zusammen mit diesen Juden. Sie stehen dort an dem sichtbaren, gewaltigen Tempel, Der Tempel, der früher unter Salomo gebaut wurde, dann zerstört wurde, dann einst unter Serubabel wieder aufgebaut wurde, nachdem sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen sind, der dann verkommen ist und dann im Jahr 2019 vor Christus von Herodes dem Großen wieder angefangen wurde zu restaurieren und auszubauen. Und seitdem Herodes das angefangen hatte, waren jetzt 46 Jahre vergangen und dieser Tempel war immer noch nicht fertig. Letztendlich, der ist dann erst so richtig fertig geworden, kurz vor der Wiederzerstörung, 70 nach Christus. Das heißt, an diesem Tempel stehen sie, an diesem prachtvollen Gebäude, und Jesus behauptet, dass sie diesen Tempel zerstören könnten und er könnte den in 3 Tagen wieder aufrichten. Das war für die Juden natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja? Wie will das ein Mann in 3 Tagen schaffen und diesen hier prächtigen, gewaltigen Tempel irgendwie wieder aufbauen? Was sie nicht auf dem Radar hatten, was wir aber hier lesen, ist, dass Jesus hier von seinem Leib gesprochen hat. Und das war der viel größere und eigentliche Tempel Gottes. Nicht ein Gebäude, sondern Jesus Christus selbst. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 9 zum Beispiel, dass es über Jesus heißt, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also während Gott in der Vergangenheit mit seiner Herrlichkeit in den Tempel eingezogen ist und dort ein Gebäude gefüllt hat, wohnt er nun vollumfänglich nicht mehr in einem Gebäude, sondern in einer Person, in Jesus Christus. Und wir erinnern uns daran, ne? Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und dann heißt es sogar, es wohnte unter uns. Das heißt, Gott war anwesend, ja, durch Christus auf dieser Erde, wohnte unter uns. Jesus spricht also an dieser Stelle von sich selbst als Tempel, also der Ort, wo Gott wohnt. Und nun können wir das weiterdenken. Also während die Juden diesen plastischen Tempel Gottes, den sie da vor Augen haben, durch ihre Geschäfte verunreinigt haben, vernichten sie den wahren Tempel, Jesus selbst, 3 Jahre später. Weil 3 Jahre nachdem Jesus hier diese Worte spricht, brecht diesen Tempel ab und nach 3 Tagen werde ich ihn aufrichten, nachdem er dir gesagt hat, 3 Jahre später wurden sie wirklich Realität. 3 Jahre später schlachteten die Juden am Passafest Jesus, das wahre Lamm Gottes. Sie schlachteten ihn am Kreuz. Ohne es zu merken. Das heißt, sie kommen in ihrer Sünde gewissermaßen dahin, dass sie diese Aufforderung hier brecht ab, dass sie der wirklich nachkommen und sie zerstören den wahren Tempel Gottes. Aber dieser Tempel, Jesus, bleibt nicht im Tod, sondern er richtet sich selbst nach 3 Tagen wieder auf. Und das sagt er hier und das sagt er auch später in Johannes 10, Vers 17 und 18 nochmal mit den Worten, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Also selbst wenn die Juden ihn später ans Kreuz gebracht haben, so wird spätestens hier deutlich, dass das Leben Jesu zu keiner Zeit wirklich in ihrer Verfügungsgewalt stand. Sondern er selbst lässt sein Leben, so steht es hier, und er selbst hat auch die Vollmacht, sein Leben wiederzunehmen. Und so kam es, dass er am Kreuz stirbt und nach 3 Tagen wieder aufersteht. Und wir können uns fragen, warum tut er das? Er tut das, damit wir in Ewigkeit mit ihm wohnen können und in Ewigkeit bei ihm sein können, mit ihm sein können. Und wir hatten eben schon einen Blick in Johannes 3, Vers 36 geworfen, wo es hieß, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, Jesus stirbt am Kreuz für unsere Sünde. Er trägt dort den Zorn Gottes, die Strafe für deine und meine Sünde. Aber er bleibt nicht im Tod, sondern er steht nach 3 Tagen wieder auf. Und nun ist es hier sehr deutlich beschrieben, dass es 2 Ausgänge geben kann, je nachdem, wie ein Mensch auf Jesus reagiert. 2 Möglichkeiten, die Jesus hier nennt. Erste Möglichkeit, du glaubst an Jesus. Das heißt, du bekennst deine Sünde im Gebet, du glaubst, dass er auch für deine Schuld, für deine Sünde am Kreuz gestorben ist und du unterstellst ihm dein Leben als Herrn. Und wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben bei Gott. Das ist hier die klare Aussage. Das ist die eine Variante. Die zweite ist, du hörst nicht auf ihn. Du lässt es einfach an dir vorbeiziehen, du schenkst ihm keinen Glauben, du nimmst diese Rettung einfach nicht an. Und die Folge davon, die hier beschrieben ist, heißt, der Zorn Gottes bleibt auf dir und die Folge daraus ist, dass ewige Strafe erfolgt. 2 Optionen also, wie man auf Jesus reagieren kann. Die Frage ist, wie reagierst du? Glaubst du oder glaubst du nicht? Und wenn du daran noch unklar bist, dann lass das heute Morgen nicht an dir vorbeiziehen, sondern dann geh dem weiter nach und wenn für dich die Dinge klar sind, dann triff eine klare Entscheidung auch und mach das fest mit Jesus. Wir sind heute erheblich im Vorteil, ja, im Vergleich zu den Leuten damals, zumindest in einer gewissen Hinsicht, weil Jesus macht an dieser Stelle eine göttliche Prophezeiung, eine Voraussage, die erst ja noch in Erfüllung gehen musste und dazu noch eine, die menschlich unmöglich ist für uns. Ja? Also er spricht davon, dass jemand vom Tod zum Leben auferweckt wird oder auferstehen wird und wir können uns das ja gar nicht vorstellen. Aber wir können heute sehen, dass das wirklich stimmt. Also Jesus starb am Kreuz und er stand nach 3 Tagen von den Toten wieder auf. Und wir haben Zeitzeugen, die uns davon berichtet haben. Zeitzeugen, die damals das auch erstmal nicht verstanden haben, aber die sich das im Gedächtnis behalten haben, was da passiert ist und das nachher verknüpft haben, die es später verstanden haben. Und diese Zeitzeugen sind seine Jünger, von denen lesen wir in Vers 22. Als er nun aus den Toten auferweckt war, also viel später, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Die Jünger verstanden also auch diese Aussage, die Jesus da macht, erstmal nicht so richtig. Und erst nach der Auferstehung erinnerten sie sich an die Worte. Und während die Juden, die das Zeichen hier eigentlich gefordert haben, das Zeichen dieser Vollmacht und Autorität nie verstanden haben, zumindest viele dieser Juden, erkannten es seine Jünger dann nachträglich. Ja, sie haben dann irgendwann verstanden, okay, das ist tatsächlich der Sohn Gottes. Das heißt, der ist auch berechtigt, das Haus Gottes hier so aufzuräumen und zu reinigen. Aber wir können auch was lernen von den Jüngern an dieser Stelle für uns. Und zwar macht Jesus eine Prophezeiung und sie verstanden das erstmal nicht, was das bedeuten soll. Aber sie gingen trotzdem weiter mit ihm. Sie glaubten an ihn und dann erlebten sie im Laufe der Zeit, dass sich das tatsächlich bewahrheitet, dass das tatsächlich stimmt, dass Jesu Wort in Erfüllung geht. Und es mag vieles geben, was wir in der Bibel lesen und was uns jetzt vielleicht auch noch gar nicht so einleuchtet oder was wir uns auch nicht vorstellen können, aber das sollte uns niemals davon abhalten, Gottes Wort Glauben zu schenken und dann im Laufe der Zeit genau das zu erleben. Ja, es stimmt. Ja, es bewahrheitet sich. Und das kann bezogen sein auf die noch ausstehenden Prophetien, die es in der Bibel gibt. Also zum Beispiel die Gerichte, die angekündigt werden in der Offenbarung oder auch, dass Jesus wiederkommt, wo so einiges ja noch aussteht. Aber das kann auch viel persönlicher in unserer Lebenssituation bedeutsam sein, wo du vielleicht gerade herausgefordert bist, seinem Wort Glauben zu schenken. Während deine Umstände, deine Empfindungen, deine Gefühle eine ganz andere Sprache sprechen, dir was anderes deutlich machen, wo du herausgefordert bist, wie wir das so oft singen, im Glauben zu leben und nicht im Schauen. Lass dich ermutigen, heute Morgen durch die Jünger hier dran zu bleiben, an seinem Wort und der Schrift Glauben zu schenken, genauso wie sie das getan haben. Gottes Prophezeiungen sind absolut glaubwürdig und sein Wort erfüllt sich zu 100%. Das ist das Einzige, worauf wir uns heutzutage in dieser Welt noch verlassen können, dass Gottes Wort steht und in Erfüllung geht. Aber wir sehen im dritten Punkt, dass Aufrichtigkeit gegenüber Jesus gefragt ist. Und das ist das Dritte, was wir noch anschauen wollen. Jesus tritt an die Öffentlichkeit, drittens mit allwissender Zurückhaltung. Und es geht um Vers 23 bis 25 in diesem Punkt noch. Diese Verse am Ende von dem Abschnitt, die machen uns was sehr Beachtliches deutlich, wenn wir da näher hinschauen. In Vers 23 lesen wir, als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Also Jesus scheint auf diesem Fest gewesen zu sein und dann noch einige mehr an Wundern, an Zeichen getan zu haben. Und welche Wunder das genau waren, das erfahren wir nirgends, sagt uns Johannes nicht, sagt uns auch keiner anderer der Evangelisten. Aber es scheint dazu geführt zu haben, dass eine ganze Reihe von ihnen zumindest für den Moment zum Glauben kamen. Wir können uns das sehr gut vorstellen. Da passieren außergewöhnliche Dinge, spektakuläre Dinge, die keiner erklären kann. Und all das führt dazu, die Leute sehen das und sie glauben tatsächlich, ja, das kann schon der Messias sein, der verheißen war. Wir erinnern uns vielleicht, vor 2 Wochen habe ich das in meiner Einleitung so gesagt, dass heute sich auch viele Leute denken, ja, also klar, wenn ich dabei gewesen wäre, wenn ich das alles miterlebt hätte, wenn ich das gesehen hätte, natürlich würde ich dann glauben. Aber unterm Strich bleibt die Frage, damals wie heute, worin ist denn dein Glaube begründet? Worauf fußt dein Glaube? Auf Erlebnissen, auf Zeichen, auf Wundern? Das ist nicht unbedingt tragfähig. Ja, das ist auch nicht schlecht unbedingt, aber es ist auch nicht tragfähig, wenn es darauf ankommt immer. Nein, es braucht mehr. Es braucht etwas Tragfähigeres, etwas Festeres, etwas, was gleichbleibend heute und auch damals allgemeingültig für jeden Gläubigen galt. Und das ist das Wort Gottes. Wenn wir die Grundlage des Glaubens mal vergleichen, aus Vers 22 von den Jüngern, wie das da beschrieben ist, und den scheinbar Gläubigen, sage ich mal, in Vers 23, dann wird etwas deutlich. Vers 22 ist über die Jünger die Rede, dass sie dem Wort und der Schrift glaubten. Dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Ja? Also ihr Glaube fußt letztendlich auf dem Wort, auf der Schrift. Und hier in Vers 23 sehen wir, da sind diese, ich sag mal, zweifelhaften Jünger, die glauben wegen irgendwelcher Zeichen, die sie gesehen haben. Und nochmal, ich will damit nicht zum Ausdruck bringen, dass Zeichen und Wunder etwas Schlechtes sind. Ganz im Gegenteil, Jesus selbst hat sie ja getan. Und er tut auch heute noch manches Wunder und es ist auch gut, wenn er das tut. Aber gerade Zeichen haben ja einen Sinn, nämlich dass sie auf etwas Größeres hinweisen. Sie hinweisen auf Jesus. Und Zeichen sollten Menschen vor allem dahin führen, dass sie dem Wort Jesu glauben. Ja? Die Zeichen selbst waren also mehr wie eine Art Zwischenstation auf dem Weg dahin, dass Menschen an Jesus selbst glauben sollten, dass sie auf Jesus hinweisen sollten und dass sie die Glaubwürdigkeit von den Worten Jesu untermauern sollten. Und von diesem Ziel her gedacht, macht das wenig Sinn heutzutage, wenn wir vor allem nach Zeichen und Wundern uns ausstrecken und denken, dass wir darauf unseren Glauben bauen wollen. Denn vielmehr macht es Sinn, von diesem Ziel her gedacht, dass wir Festigkeit in Gottes Wort bekommen und dass unser Glaube tief verwurzelt ist in dem, was geschrieben steht. In Vers 24 und 25 ist dann die Rede davon, wie Jesus mit diesen Menschen umgegangen sind, die da also scheinbar zum Glauben gekommen sind. Da lesen wir weiter: Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er selbst wusste, was in den Menschen war. Eine sehr interessante Aussage, die uns möglicherweise erstmal vor den Kopf stößt. Weil wir haben ja oft so den Eindruck, dass Jesus für alles und für jeden offen ist und auf eine gewisse Art und Weise stimmt das mit Sicherheit auch, aber hier sehen wir ein bisschen was anderes. In Vers 23 hieß es, viele glaubten an seinen Namen. Und hier in Vers 24 heißt es jetzt, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an. Und was man hier im Deutschen nicht so gut sieht, ist im Griechischen interessant, weil für Vertraute steht hier an dieser Stelle im Griechischen das gleiche Wort wie in Vers 23 für Glauben. Also ja, griechisches Wort pisteuo ist Vertrauen und Glauben ist das gleiche Wort. Ganz interessant an vielen Stellen, das mal so im Hinterkopf zu behalten. Und man könnte das also auch so ausdrücken an dieser Stelle, viele glaubten an ihn, aber Jesus glaubte ihnen nicht. Das ist eine krasse Aussage, ja? Das ist hart, wenn man da so drüber nachdenkt. Ne? Aber die Frage ist ja wiederum, worin ist das denn begründet? Also warum glaubte Jesus ihnen nicht? Warum vertraute er sich ihnen nicht an? Die Antwort darauf finden wir am Ende von Vers 24, weil er alle kannte, heißt es da in Vers 25, und nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Und an dieser Stelle hier sehen wir eine weitere Eigenschaft Gottes, die auch im Leben von Jesus zum Tragen kommt, nämlich die Allwissenheit. Das heißt, Jesus hatte totalen Durchblick. Die Menschen, die da vor ihm standen, die lagen in ihren ganzen Absichten, Motiven, Gedanken, Gebäuden und so weiter, die lagen vor ihm wie ein offenes Buch. Und immer wieder sehen wir das in Begegnungen von Jesus mit Menschen, wie er zwar vor diesen Menschen steht, aber wie es dann heißt, dass er hineinschauen konnte, ja, und wusste, was in dem Menschen war. Das heißt also, immer, wenn Jesus vor Menschen stand, dann konnten sie ihm nichts vormachen. Interessanterweise heißt es bei der ersten Einweihung des Tempels, in 1. Könige 8, also von dem salomonischen Tempel, 1. Könige 8, Vers 39, heißt es über Gott selbst, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Und das betrifft natürlich Jesus auch. Und das ist der Hintergrund, warum Jesus sich ihnen hier nicht anvertraute. Ohne dass irgendjemand ihm auch nur eine Sache über jemand anders sagen musste, hatte er den Durchblick. Das heißt, Jesus sah bereits bei diesen Menschen, dass das kein echter Glaube war, kein Glaube, der ihn wirklich annahm, der ihn wirklich zum Herrn machte. Sondern es war irgendeine Form von Scheinglauben, bespickt mit falschen Zielen, mit falschen Motiven, mit falschen Gedanken im Hintergrund. Was genau das Problem hier war, das erfahren wir nicht, aber ich glaube, grundsätzlich können wir sagen, dass hier es an wirklicher Aufrichtigkeit und auch an absoluter Hingabe gemangelt hat. Und eine solche Scheingläubigkeit, die nicht standhalten kann, die sehen wir auch heute noch. Manche Christen, die in unseren Tagen leben, die denken ja bis heute, dass sie so eine Art Rosinenpicker-Christentum irgendwie an den Tag legen können. Ja, das heißt, sie wollen Gottes Segnungen, sie fordern sein Eingreifen in schwierigen Situationen, sie nehmen auch gerne die offensichtlichen Vorzüge eines Lebens als Gläubige mit. Zu einem gewissen Grad sind sie auch bereit, gehorsam zu sein, wenn ihnen das so in den Kram passt, aber sie sind nicht wirklich bereit, ihr ganzes Leben aus der Hand zu geben und sich Jesus voll und ganz zu unterstellen. Sie wollen die Gabe, aber sie wollen nicht den Geber. Sie wollen glauben, wie er ihnen gefällt. Glauben ohne Nachfolge. Glauben ohne Konsequenz. Glauben mit selbstbestimmtem Leben. Und Jesus soll am besten noch gutgläubig ihren Weg absegnen und nicht so genau hinschauen. Dann passt alles. Aber das ist kein wirklicher Glaube. Das ist kein wirklich biblischer Glaube. Ganz im Gegenteil, wenn ich zum Glauben an Jesus komme, dann lasse ich vor ihm alle Fassade fallen. Dann erkenne ich meinen verkehrten Weg, dann kehre ich um von Sünde und gehe nicht einfach so weiter und dann gebe ich mein Leben ganz unter die Herrschaft von Jesus. Und wenn jemand dazu nicht bereit ist und sich denkt, ja, also ich kann vor Gott ja immer noch ein bisschen was im Verborgenen zurückbehalten, dann hat er sich gewaltig getäuscht. Und diese Stelle hier macht das sehr deutlich. Bis heute gilt, Gott hat den absoluten Durchblick. Er schaut hinein in die tiefsten Beweggründe unseres Herzens, unseres Lebens. Das heißt, unterm Strich, du kannst Gott nichts vormachen. Dir selbst ja, anderen Menschen auch, aber Gott nicht. Und wenn jemand denkt, dass er so mit Jesus rumpokern könnte, dann wird Jesus dieses Spiel nicht mitmachen und er wird sich ihm auch nicht zu erkennen geben. Er wird sich ihm auch nicht offenbaren. Und vielleicht gibt es heute Morgen den einen oder anderen, der sich an dieser Stelle angesprochen fühlt und weiß, dass er eigentlich gerade genau dieses Spiel mit Gott spielt. Sei es, dass er Jesus bisher noch gar nicht kennt oder sei es auch jemand, der eigentlich weiß, dass alles, dass Gott alles weiß, aber der sich selbst betrügt und so tut, als wäre das nicht so. Und ich will dich einladen, heute Morgen vor diesem allwissenden Gott ehrlich zu werden und ihm das Recht zu geben, in jeden Winkel deines Lebens hineinzuleuchten und ihm wirklich dein Leben unter seine Herrschaft zu stellen, dass er in jedem Lebensbereich seine Herrschaft aufrichten darf. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch zum wiederholten Male ganz neu, weil man merkt, okay, ich bin da nicht so ganz aufrichtig gewesen. Jesus weist den Unaufrichtigen ab. Und das sehen wir an dieser Stelle. Aber auf der anderen Seite gilt auch, und das ist sehr ermutigend für uns, dass er jeden aufnimmt, der sich ehrlich vor ihm beugt und der ihn im Gebet in seinem Namen anruft. Und in diesem Gedankengang will ich schließen mit drei ermutigenden Versen aus Jeremia 29. Jeremia 29, Vers 12 bis 14, die damals an das Volk Israel geschrieben waren, aber die auch für uns heute immer noch gelten. Und damit schließe ich Jeremia 29, Vers 12 bis 14a. Da sagt Gott, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will gern mit uns beten und vielleicht können wir dazu auch aufstehen. Herr, wir staunen an diesem Text heute Morgen über deine Heiligkeit und sehen, mit welcher Konsequenz und Vehemenz du damals auf dieser Erde warst, gelebt hast, diese Tempelreinigung vollzogen hast und deine Ehre nicht antasten lassen hast, sondern Klarheit geschafft hast. Herr, und wir sehen, wie dein Zorn sich ausgewirkt hat, auch ganz praktisch, ganz plastisch in dieser Situation. Und wir haben so wenig Ahnung von deinem Zorn, aber wenn wir darüber nachdenken und das in deinem Wort sehen und lesen, dann ist er wirklich erschreckend und viel schlimmer und mit einer größeren Tragweite, als wir das wahrscheinlich jemals begriffen haben, Herr. Und wir danken dir umso mehr, dass dein Zorn nicht auf uns bleiben muss, sondern dass du, Herr Jesus, den Zorn für uns getragen hast und dass du uns ewiges Leben geschenkt hast. Und wir danken dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und wo wir wissen dürfen, dass er glaubt und dass der Zorn nicht mehr auf ihm lastet und wollen zugleich auch für die beten, die noch nicht klar entschieden sind für dich, dass du an ihren Herzen wirkst und dass sie eine klare Entscheidung treffen können für dich und wirklich überzeugt werden von dir. Herr, wir loben und preisen dich dafür, dass wir uns dir nahen dürfen, dass wir mit dir sein dürfen, schon jetzt und auch in alle Ewigkeit. Und wir beten dich an, Herr. Amen. Das wollen wir tun jetzt.